Leute, es ist wieder soweit. Locals Podcast, Folge 4. Los geht's. In der heutigen Folge geht es um Schwarzenbeker Geschichte, um ein traditionsreiches Familienunternehmen und berühmte Menschen, die in Schwarzenbek zu Gast waren. Mein Name ist Florian Leibold, ich bin Geschäftsführer des TSV und Mitgründer der Locals Schwarzenbek. Im Locals Podcast unterhalte ich mich regelmäßig mit interessanten Persönlichkeiten aus unserer Stadt. Hans Schröder ist Inhaber von Schröders Hotel und das in fünfter Generation. Seit 1857 ist das Gebäude an der Kompestraße in Familienhand und entwickelte sich nach und nach zu einem Hotel. Hans Schröder ist Diplom-Betriebswirt, Vater von zwei Kindern und ein echter Schwarzenbeker. Hallo Hans.
Hallo Flo, schön hier zu sein.
Ja, ich starte mal ganz einfach mit einer Frage zur Geschichte. Wer waren eigentlich so die berühmtesten Personen, die bei euch bei Schröders Hotel in all den Jahren zu Gast waren?
Also die, denke ich, historisch bedeutsamste Person war wahrscheinlich Otto von Bismarck, der dann von Friedrichsruh aus ausgeritten ist mit seinen Hunden und hat bei uns Mittagspause gemacht und danach Mittagsschläfchen.
Hat er dann bei euch im Hotel quasi seine Mittagsruhe gemacht?
Genau, genau. Also das ist jetzt so, wie das nach fünf Generationen weitergegeben wird, beziehungsweise vier waren es da. Der hat immer damals in Zimmer 5 dann seinen Mittagsschlaf gehalten, weil da das größte Bett war. Das war wohl ein sehr kräftiger Herr. Und der hat gerne so Bratkartoffelngerichte gegessen. Und da war es wohl so, dass wenn der kam, dann wurde eben auch ein Bauernfrühstück mal nicht nur mit Eiern, sondern auch mit einem großen Becher Sahne gemacht. Und ja, das schmeckt natürlich.
Das Rezept habt ihr euch beibehalten? Oder?
Nein.
Heute gibt es die Bratkartoffeln ganz, den ganzen Mal. Aber schmecken immer noch, habe ich gehört.
Ja, wir waren mit den Bratkartoffeln mal im Feinschmecker-Magazin tatsächlich. Ah. Insofern, ja, also wir sind so eine Bratkartoffelstube, das würde ich schon so unterschreiben.
Dazu habe ich auch eine ganz interessante Geschichte über Louis Armstrong gelesen. Für die Hörer, das ist der Sänger des Liedes What a Wonderful World, weltbekannter Star. Das war so in den 1950er, 60er Jahren. Magst du dazu die Geschichte erzählen?
Ja, der war in Hamburg, also der hat Konzerte gegeben in Europa, hat in Hamburg ein Konzert gegeben und war danach auf der Weiterreise nach Lübeck, wo er in den River-Kasematten gespielt hat. Und damals gab es unsere große Brücke noch nicht im Ort und da fuhr alles an Schröders Hotel vorbei. Wenn die Schienen unten waren, gab es einen tollen Stau in der ganzen Stadt. Und der hat dann eben Station gemacht und hat bei uns tatsächlich Schnitzel gegessen.
Ah, mit Bratkartoffeln.
Mit Bratkartoffeln, selbstverständlich. Und es gibt eine Aufnahme von dem Lübecker Konzert, die ist auch auf der Homepage der Stadt Schwarzenbek. Mit viel gutem Willen hört man beim Lied Faithful Hussar in Schwarzenbek.
Tatsächlich habe ich mir das mal rausgesucht. Ich habe das ja schon gelesen und habe mal bei YouTube Louis Armstrong eingegeben und bin dann nach einiger Recherche auf das Lied gestoßen, wo er das singen soll. Und ich finde, man hört es ganz gut. Ich spiele das mal eben kurz ein. Das ist der Auszug aus dem Lied und man hört ganz deutlich, dass er singt, Schwarzenbeke, Schwarzenbeke. ich habe dazu die Geschichte gelesen, dass es ihn anscheinend fasziniert hat, dieses Wort Schwarzenbeke, und das hängen geblieben ist. Und es ist ja ein deutsches Lied, was er da quasi
genau,
gecovert hat.
Genau, der treue Husar, genau. Und mein Vater ist großer Jazz-Fan gewesen, hat Louis Armstrong wirklich vergöttert, war zu dem Zeitpunkt aber in Hamburg und hat gearbeitet. Und mein Großvater, der damals im Restaurant war, der musste wirklich von Gästen und Mitarbeitern genötigt werden, diesen Musiker im Gästebuch eintragen zu lassen. Ja. Für ihn war Jazzmusik keine Musik. Das war noch eher so die Polka- und Blasmusikgeneration.
Und gibt es dieses Gästebuch noch?
Nein, leider nicht. Das Gästebuch ist uns leider gestohlen worden. Oh. Insofern weiß ich auch nicht, wer da noch alles drin war. Ich denke, Louis Armstrong war die bedeutendste Persönlichkeit oder bekannteste Persönlichkeit da drin. Was da verloren gegangen ist, weiß ich nicht, weil das ist tatsächlich schon in den 70ern geklaut worden.
Bei einem Einbruch oder war das?
Das war irgendwann weg. Das war aber auch nie besonders gut gesichert. Ja, okay. Also das
lag in der Kutscherstube.
Genau,
rum
und lag in der Kutscherstube und wer neugierig war und fragte, dem wurde das dann eben ausgehändigt und dann konnte jeder mal durchblättern. Und irgendwann war es weg. Da,
ärgerlich.
Ja, waren wir vielleicht auch naiv.
Aber in der Kutscherstube gingen ja auch viele Leute ein und aus, tatsächlich auch bei den Bällen. Vielleicht magst du einmal für die Zuhörer beschreiben, was die Kutscherstube eigentlich ist und wie die entstanden ist.
Also die Kutscherstube heißt tatsächlich so, weil da die Kutscher, wir reden jetzt so von 1890.
Bismarck-Zeiten,
genau. Die haben dort da gewartet, bis die Herren, die kutschiert wurden oder die Damen, eben fertig waren und wieder nach Hause gebracht werden sollten. Und das war so ein bisschen, ja, heute würde man Backoffice zu der ganzen Geschichte sagen. Da steht ein großer Stammtisch, der also auch wohl um die 100 Jahre alt ist, und so ein alter Eichenholztisch. Und also die Kutscherstube ist, sag mal, der zweite Haupteingang zu uns, zu Schröders Hotel. Man ist dann sofort am Tresen, hat, es ist keine Hinterstube. Also ab und zu fragen Gäste so, darf ich hier auch reinkommen? Selbstverständlich, dass genauso viele Gäste nutzen die Kutscherstube wie den Haupteingang.
Und die Kutscherstube wird ja auch auf Bällen gerne genutzt dann von einigen Persönlichkeiten aus Schwarzenberg, die dann da lieber nochmal in Ruhe ein Bierchen trinken, als dass sie sich ins Getrubel stürzen, ne, wenn nochmal Gespräche anstehen oder so, wird die Kutscherstube ja gerne genutzt. Ist das heute auch noch so?
Das ist immer noch so. Der große Vorteil der Kutscherstube ist, dass sie wirklich relativ klein ist. Und wenn dann eben nicht nur ein Bierchen, wie du es eben angesprochen hast, getrunken werden, sondern vielleicht auch noch ein zweites, dann bekommen das wirklich nur eine Handvoll Personen mit, die eben auch da reinpassen. Ich glaube, der ganze Raum hat vielleicht 25 Quadratmeter oder so. Das ist schon gemütlich. Da kann man gut stehen und Klönschnack halten.
Das auf jeden Fall. Zur Geschichte von Schröders Hotel. Seit wann gibt es Schröders Hotel? Kannst du einen kurzen Abriss zur Historie geben?
Ja, wir sind, also die Familie ist seit 1851, hat der Hans Schröder 5 Generationen vor mir die Tochter des Ladenbesitzers geheiratet. Das war eine Familie Vollrath, und die Tochter wurde dann geheiratet von dem Hans Schröder, und da war es aber noch ein Kramladen, Hökerhandlung hieß das damals. Und dann wissen wir nur erst wieder von einem Testament von 1870. Da ist von einer Gaststättenlizenz oder Schankerlaubnis und von Fremdenzimmern die Rede. Und wann aber jetzt von Hökerhandlung zu Gaststätte der Übergang gemacht wurde, das weiß ich leider nicht mehr. Wir haben in den 80ern, hat bei uns mal der Dachstuhl gebrannt, und da ist wirklich, also alle alten Unterlagen, was man so aufbewahrt hat, was zu schade zum Wegschmeißen, aber man weiß auch nicht, wo rechts dahin damit, das ist auf dem Dachboden gelandet und leider dann in Flammen aufgegangen.
Ja.
Und dann kam um 1900 die dritte Generation. Dann nach dem oder kurz vor Zweiten Weltkrieg die vierte bin ich jetzt, ne?
Ja, vierte Generation, genau.
Und dann
das war dann quasi dein Vater.
Genau. Ja, der kam in den 70ern erst.
Ah, okay.
Ich glaube, ich habe eine Generation
dann
ausgelassen.
Haben wir eine ausgelassen, aber ja. Es sind auch relativ viele Generationen, da kann man sich mal verhaspeln. Trotzdem nochmal, wenn das früher eine Hökerstube war, war es wahrscheinlich auch alles ein bisschen kleiner, wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Inzwischen, da wurde ja auch irgendwann wahrscheinlich angebaut, zweites Stockwerk draufgesetzt, hatte ich gelesen.
Genau, wir waren, ursprünglich hörte das Gebäude hinter der Kutscherstube auf. Da sind auch noch unter dem Fußboden so große Schlusssteine, so Felsen, so Naturfelsen zu sehen. Das sieht ganz witzig aus. Und dann wurde nach hinten immer wieder angebaut. Dann kam der Saal, der war auch so 1890 muss der gebaut worden sein, 1900, ursprünglich mit so 4 großen Kronleuchtern, und in den Deckenbögen waren so Malereien, so.
Also richtig klassisch. Und
ja,
so wirkt, aber so, wirkt so, ja auch heute noch richtig klassisch, der Raum.
Ja, aber damals waren so diese Bilder, das war so Hirsch im Morgengrauen und solche Geschichten. Also das war, glaube ich, schon, es gibt noch so alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Und dann kamen irgendwann die 30er Jahre, und da wurde alles geweißelt. Und seitdem hängt diese riesengroße Neonröhre bei uns im Saal, die so ein bisschen an so ein U-Boot erinnert. Mhm. Das ist halt so klassisch 30er-Jahre-Bauhaus-Stil. Dann hatten wir, ja, dann wurde aufgestockt. Dann wurde das Ratszimmer gebaut. Das ist so der halbrunde Raum zur Kirche hin, auch so 1930er. Und dann gab es neben dem Saal noch eine Holzveranda, die zur Kirche hin auch, das der Raum heute. Und das
heißt
war
ja
aber,
auch heute noch Veranda,
heißt
oder?
Immer noch Veranda. Hat mit einer Veranda nichts mehr zu tun, aber irgendwie ist der Name.
Ja,
ja, so wie in der Kutscherstube haben seit 100 Jahren keine Kutscher mehr gesessen.
Das ist Tradition.
Genau, das bleibt so. Das.
Und was ist damit passiert? Was wolltest du gerade erzählen? Sorry, dass ich dich unterbrochen habe.
Die Veranda war, ja, wie man das kennt, so Holzboden, dann so Holzsäulen und so ein kleines Holzvordach. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Engländer das Hotel besetzt, weil wir eben natürlich, klar, durch das Hotel viele kleine einzelne Zimmer, da hatten dann die Offiziere alle ihre eigenen Stuben und meine Familie ist dann im Hotel immer weiter so an den Rand geschoben worden, bis sie irgendwann ganz rausgeflogen sind.
Okay.
Und die Engländer haben die damalige Holzveranda verheizt, also die ist durch die Öfen gegangen. Die sind da mit so kleinen, so leichten Panzern einfach reingefahren. Das war die einfachste Form vom Abriss. Wir haben immer noch einen riesengroßen Wärmeschrank. Das kann man sich vorstellen, zweieinhalb mal zweieinhalb Meter. Stahlungetüm mit Schiebetüren, die man also kaum bewegen kann.
Wo steht der?
Der ist in der Küche.
Ja.
Und den hat mein Großvater damals dann vor den Kellerzugang geschoben, damit die Engländer nicht sehen, dass dahinter noch Kellerräume sind. Hat versucht, den Schnaps und den Wein zu verstecken. und dann sind die Engländer eben mit ihren Panzern in die Gebäude reingefahren, um da das Holz rauszuziehen. Und weil sie nicht wussten, dass da ein Keller drunter ist, ist dann eben einer dieser Panzer leider so ein halbes Stockwerk abgesackt.
Oha.
Fanden sich dann im Weinkeller wieder und das hat einen ziemlichen Ärger für meinen Großvater bedeutet. Erstmal musste dieser Panzer geborgen werden.
Ja, das glaube ich.
Und dass eben vorher das gute Zeug versteckt wurde.
Ja.
Das gab Ärger.
Das glaube ich. Aber als die Engländer dann weg waren, habt ihr euch das Hotel zurückerobert?
So in kleinen Schritten, ja.
Ja.
Also meine Familie war nie weit weg. Die sind dann, wir haben tatsächlich, haben sie einige Nächte im damaligen Nachbargebäude, als das noch ein Gefängnis war, übernachtet, weil die einfach nicht wussten, wohin damit. Mein Vater und seine beiden Schwestern, die waren damals 3 bis 8 Jahre alt. Und dann mit meinen Großeltern zusammen haben die erstmal gesagt, okay, also hier dürft ihr nicht mehr bleiben. Bis ihr was gefunden habt, hier im Gefängnis ist noch eine Zelle frei. Und
gut. Wann hast du denn dann das Hotel übernommen?
Ich habe 2001 den Betrieb übernommen. Ich war so seit 98, 99 mit der Ausbildung fertig, war dann schon in Schwarzenberg, habe auch da jeden Tag zusammen mit meinem Vater den Betrieb geführt. Und dann 2001 hatten wir wirklich eine Übergabe und seitdem bin ich eben.
Seitdem leitest du die Geschicke.
Genau.
Wie war das für dich in der Kindheit? Hast du früh angefangen, im Hotel zu helfen? Kennt man ja so klassisch aus Hotelierfamilien, ne? Dass die Kinder da schon ganz früh mit rumwuseln.
Also wir haben damals auch noch im Hotel gewohnt. Im zweiten Stock, meine Schwester, meine Eltern und ich. Und da war es so, wir haben in der Kutscherstube unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben, also meine erste wirklich so bezahlte Tätigkeit war immer sonntags. Das ist eigentlich auch immer noch der stärkste Tag der Woche. Habe ich angefangen, das schmutzige Geschirr vom Restaurant in die Küche zu tragen, damit die Kellner das nicht machen müssten. Und das gab dann immer 5 Mark.
Ja, das ist immerhin schon mal was gewesen.
Genau.
Wie alt warst du da?
Ach, da denke ich 10 oder 11 oder so.
Mhm. War es für dich damals schon klar, das Hotel irgendwann zu übernehmen? Oder es gab wahrscheinlich auch bei dir in der Jugend mal eine Zeit, wo du gesagt hast, ne, raus hier, ich will hier weg.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe an dem Beruf eigentlich immer Spaß gehabt. Und dann so, weiß ich nicht, mit 15 oder 16 kommt dann eben so diese Phase, die eigenen Eltern haben von nichts eine Ahnung und ich will bloß nicht werden wie meine Eltern, ich muss irgendwas anderes machen. Aber das hat bei mir wirklich nicht so lange angedauert. Also mir war relativ schnell klar, dass ich in diesen Beruf möchte. Ich musste dann für mich nur überlegen, ob ich das in Schwarzenberg machen möchte oder woanders. Hab dann ein bisschen gearbeitet, hab verschiedene Praktika gemacht und dann war mir relativ schnell klar, dass ich auch in Schwarzenberg bleiben möchte.
War das auch so ein Wunsch von deinem Vater? Dass ein Familienhand bleibt?
Auf jeden Fall, doch. Ja. Also meine Mutter hat immer noch so ein bisschen versucht, so, ne, dräng ihn nicht, das, du machst es nur schlimmer.
Die Muttis.
Genau. Und aber das war schon klar ausgesprochen, der Wunsch, dass ich den Betrieb übernehme. Das muss man schon sagen.
Ich würde gerne noch ein bisschen was dazu hören, wie Schwarzenberg in deiner Kindheit denn aussah. Auf welche Schule bist du gegangen? Hast du Sport gemacht? Gab es den TSV in dieser Form schon? Klar, weiß ich, gibt es seit 1899, aber war das früher auch schon so ein Mittelpunkt mit in Schwarzenberg?
Also meine Schulzeit, ich war tatsächlich noch fast 2 Jahre in der Marktschule.
Tatsächlich?
Ja, Marktschule. So alt bin ich schon.
Ja.
Und das war natürlich super, ne? Da musstest du morgens wirklich nur 2-mal lang hinfallen. Also ja, wenn das erste Klingeln kommt, dann musst du langsam den Kakao austrinken und dich auf die Socken machen. Das war super. Dann bin ich auf die Kompeschule gewechselt und dann aufs Gymnasium, habe dann da mein Abitur gemacht.
Gymnasium war damals noch an der Berliner Straße.
Genau, ja, richtig, klar, richtig. Berliner Straße.
Ist ja inzwischen an der Buschkoppel, genau, alles neu gebaut, aber Berliner Straße gab es damals schon.
Damals gab es, genau. Das war auch sehr nett. Damals gab es den Schulleiter Herr Osterthun und den kannte mein Vater als Gast und dann war eben so der erste Tag und ich dann mit meiner Schultüte da. Und ich bin mit 5 schon in die Grundschule gekommen, weil ich den Kindergarten einfach doof fand. Ich bin immer nach Hause gegangen, das gab jedes Mal Ärger und irgendwann sagten dann die Kindergärtnerin, also dann lassen Sie ihn noch in die Schule.
Ja, da war das noch ein bisschen einfacher wahrscheinlich als heute.
Ja, das war einfach so, die meinten, bevor der sich jetzt hier noch ein Jahr uns die Nerven kostet und immer nach Hause läuft über die große Laumburger Straße oder Hamburger Straße, dann lassen Sie ihn mal in die Schule, das irgendwie wird der schon hinkommen.
Ja.
Und dann bin ich am Einschulungstag auf dem Gymnasium, war der Direktor da und dann kannte er meinen Vater. Und sagte dann zu mir, ja, du bist unser Benjamin, weil ich der jüngste Schüler war damals. Und ich habe das halt nicht verstanden. Ich sagte immer nur so, ich heiße Hans. Also, ja, aber du bist unser Benjamin. Ich so, nein, ich heiße Hans. Und danach, ja, ganz neu, also der Zivildienst danach gemacht und studiert in München. Und dann irgendwann, habe noch kurz in den USA gearbeitet und bin dann zurück nach Schwarzenberg.
Wieso München?
Zu dem Zeitpunkt wollte ich so weit weg von Schwarzenberg, wie es nur geht. Also es war klar, dass ich studieren wollte. Und da habe ich mir damals gedacht, wenn ich jetzt nicht wirklich weggehe, würde ich es wahrscheinlich hinterher bereuen.
Ja.
Und habe dann wirklich ganz bewusst die Entscheidung getroffen, ich will jetzt weg, aber dann kann ich mir hinterher nicht vorwerfen, ich habe irgendwas ausgelassen. Ja,
mal
oder
rauskommen,
irgendwas,
mal was anderes
genau,
sehen, mal was anderes erleben.
Einfach mal gucken, wie es ist, wenn man sich komplett neu irgendwie eintopfen muss, um Wurzeln zu schlagen.
Ich glaube, du musst die Geschichte mit Benjamin nochmal erklären für die Zuhörer. Hat man das früher so gesagt?
Ja, früher war also der Benjamin war immer der Kleinste in der Gruppe.
Okay, das kenne ich zum Beispiel auch gar
auch
nicht.
So. Nee,
deswegen stand ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich einigen unseren Zuhörern
war immer
auch so.
So der Benjamin ist immer so der Kleine mit den kurzen Beinen, der nicht hinterherkommt.
Okay,
so
nee, ich bin Hans. Ja,
genau, und ich dachte immer so, ich kannte es halt auch nicht. Und ich sage es euch so, ich bin nicht Benjamin.
Verstehe. Und was hast du dann in den USA gemacht? Wie kam das?
Ich habe während des Studiums mussten wir, das war ein FH-Studiengang, und da mussten wir Praktikumssemester machen. Und da war auch wieder der Gedanke, noch einmal irgendwo hin, wo ich noch nie gewesen bin.
Damals ja auch noch ein bisschen wilder, das zu machen. Also es ist ja heutzutage gang und gäbe, aber wenn in deiner Jugend war das wahrscheinlich nicht die Normalität, mal eben in die USA zu reisen und dann.
Nee, und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich. Ich bin da unfassbar blauäugig hin und ich hatte einen Arbeitsvertrag, das war vorher, also wir reden jetzt, da gab es keine E-Mails und diese Geschichten. Das war wirklich auf dem Postwege und ich musste immer nach Berlin, um mich um ein Visum zu kümmern. Ja. Und dann bin ich wirklich mit einem Arbeitsvisum und einem Arbeitsvertrag in die USA geflogen, ich glaube 2 Wochen, bevor der erste Arbeitstag war. Das war in Kalifornien. Ich bin dann nach Los Angeles geflogen und habe dann gedacht, so jetzt brauche ich irgendwie ein Auto und eine Wohnung und ich habe 2 Wochen
Wahnsinn.
Zeit.
Ja.
Zu meinem Glück waren 2 Freunde von mir, die haben gerade so eine Backpack-Tour durch die USA gemacht. Die hatten dann zumindest einen Mietwagen, haben mich dann am Flughafen abgeholt. Dann sind wir dahin gefahren, wo ich später arbeiten sollte und haben so lange gelbe Seiten oder was das war gelesen. Und geblättert, bis ich irgendwann eine Wohnung hatte.
Ja.
Und dann habe ich mir ein Auto gekauft, die letzte Gurke, die du dir nur vorstellen kannst. Und ich, das hat immer alles irgendwie funktioniert. Aber
es ja, geht schon, aber jetzt im Nachhinein?
Im Nachhinein weiß ich nicht, ob ich das heute so machen möchte oder würde. Aber das irgendwie geht's immer.
Ja.
Ne? Man hat dann halt mal irgendwo eine Nacht im Auto geschlafen oder
das geht schon irgendwie.
Irgendwie geht's immer. Also das und das war eine tolle Zeit. Also da auch nochmal wirklich komplett in einem anderen Land wirklich bei Null anzufangen und neue Freunde zu finden, zu denen ich immer noch Kontakt habe. Das war toll, das möchte ich auch nicht missen. Aber ich bin da wahnsinnig naiv hin.
Gab es da denn einen großen Unterschied? Also du hast wahrscheinlich auch in der Hotellerie dann da gearbeitet.
Genau, ich habe da im Ritz-Carlton gearbeitet.
Großer Name, kennt man ja auch.
Ja.
Gab es da große Unterschiede zur deutschen Hotellerie?
Nee, ich war vorher, ich habe in München immer im vier Jahreszeiten gejobbt. Und auf dem Niveau war das schon sehr ähnlich. Und da, das war eben auch so, das ist auch, finde ich, der große Vorteil in der Gastronomie. Wenn man da arbeiten kann, dann kannst du auch überall in der Gastronomie arbeiten. Ob ich jetzt in Sydney in so einer Dive-Bar stehe und Bier zapf oder in San Diego oder ja, in Tokio oder sonst wo.
Das macht den Job ja auch super interessant. Das
ja, ist aber auch, also es ist Vor- und Nachteil. Ne? Wir haben in der Gastronomie wirklich eine wahnsinnige Fluktuation. Weil die Leute sagen, okay, wenn ich dann mit 20 meine Ausbildung fertig habe, dann beginnen die Wanderjahre. Und da sind viele, die dann eben nur für 6 Monate irgendwo arbeiten. Oder wir haben einen Auszubildender von uns, der war immer 6 Monate im Winter in Österreich und hat da im Skihotel gekocht. Und die 6 Monate im Sommer war auf Sylt. Und das ist in der Branche wirklich sehr gut möglich. Oder eben auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten und auf diesem Niveau, sage ich mal, vom Kempinski 4 Jahreszeiten, Ritz-Carlton, die ganzen bekannteren Namen, da ist das Arbeiten dann sehr ähnlich.
Schröders Hotel ist ja hier mit eins der größten Hotels in Schwarzenberg, Übernachtungsmöglichkeit. Wir haben keinen Tourismus, also nicht so wirklich hier in Schwarzenberg. Was für Leute schlafen denn bei euch?
90% unserer Gäste sind ganz klassisch die Montags- bis Freitags-Belegung von Geschäftsreisenden.
Das, 90%?
Ja, also wirklich ist dass das Menschen sind, die hier entweder ja, Termine haben oder eben wirklich arbeiten. Wir haben im Moment die Truppe bei uns wohnen, die den Kunstrasenplatz für den TSV.
Da schließt sich der Kreis.
Genau. <Ja. lacht> Und das sind auch ganz liebe Leute und die bleiben noch ganz lang. Also finde ich super.
Ja, dieses Bauprojekt ist natürlich geht jetzt über Monate und klar, das ist dann natürlich auch gut für die,
ja,
für die Hotels, wenn dann solche Leute hier übernachten über längere Zeiträume. Das habe ich so noch nie betrachtet tatsächlich.
Nee, das ist auch, das spült auch Geld in die Stadt. Das unterschätzt man immer. Ne? Aber die müssen wirklich, wir bieten zurzeit kein Frühstück an, weil die Gastronomie noch geschlossen ist. Das heißt, die müssen sich wirklich morgens, mittags und abends im Ort versorgen. Dadurch, dass wir keine Apartments haben, haben die auch keine Kochmöglichkeiten. Wenn die abends was Warmes wollen, dann müssen die eben bestellen beim Griechen, Chinesen, Asiaten oder wo auch immer.
Ja.
Und das, glaube ich, ist auch nicht zu unterschätzen, was so steht da, Rieselhötchen Kiesel. Ne?
Ja, das denke ich auch.
Die bleiben über Wochen mit 3 Mann und das ist, glaube ich, das bringt was für Schwarzenberg. Was wir sonst noch haben an Übernachtungsgästen, ist am Wochenende, wenn Familienfeiern anstehen, dann, wenn da eben von weiter weg Gäste kommen, die nehmen sich dann ein Zimmer, aber auch meistens nur eine Nacht. Das ist dann entweder von Freitag auf Samstag oder von Samstag auf Sonntag. Und wirklich die Nacht von Sonntag auf Montag, da könnten wir auch zumachen. Also da übernachtet wirklich kaum jemand in Schwarzenberg. Was wir im Sommer oft noch haben, sind Skandinavier auf dem Weg nach Italien und Italiener auf dem Weg nach Skandinavien.
Die kommen dann durch Schwarzenberg.
Die kommen irgendwie immer durch Schwarzenberg.
Das ist ja merkwürdig.
Das ist, ja, ich
kannst
auch,
du dir das erklären?
Auch. Nein, überhaupt nicht. Also ich denke, bei den Skandinaviern, die kommen vielleicht von der Fähre, sagen sich so, okay, wir schaffen noch ein paar Kilometern und haben dann nach einer Stunde einfach keinen Bock mehr und suchen sich dann irgendwas, wo es ein Schnitzel, Bratkartoffeln und ein Bett gibt.
Da sind sie bei dir und, genau richtig.
Das ist natürlich meine Kernbaustelle, genau. Genau.
Ihr seid nicht nur Hotel, sondern auch Veranstaltungsort. Ihr macht viele Bälle, veranstaltet zum Beispiel den TSV Sportlerball jedes Jahr, beziehungsweise veranstalten wir den zusammen. DRK-Ball, Feuerwehrball, ein ganz interessanter Name, finde ich, ist der Heiratsmarkt, den es ja ganz lange in Schwarzenbek schon gab. Ich habe da selber damals gejobbt und gearbeitet hinter der Cocktailbar mit meinem Bruder zusammen. Deswegen ist mir das ein Begriff und viele Schwarzenbeker kennen diesen Ball auch, gerade so meine Generation und die etwas älteren.
Also der Heiratsball hieß früher Winterball, wenn ich da richtig informiert bin. Und bei früher reden wir jetzt so von vor über 100 Jahren. Das ist eine ganz, ganz alte Veranstaltung. Und damals war das wirklich so ein Ball, da gab es eben die Möglichkeit für unverheiratete Schwarzenbeker und aus der Umgebung Schwarzenbeks sich kennenzulernen.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Serie Bridgerton. Da geht es auch darum, dass da auf Tanzbällen quasi die Adligen verheiratet werden beziehungsweise sich ihre Partner aussuchen und die Eltern dann auch darum feilschen, wer denn jetzt mit wem. Und da kommt es dann immer darauf an, wie gut gestellt die Leute sind. Ist das da ähnlich gewesen?
Also aus Erzählungen ja. Also so alt bin ich dann doch nicht, dass ich das mitbekommen habe. Aber das war wohl schon so, dass die unverheirateten Herren und die unverheirateten Damen räumlich durch die Tanzfläche getrennt war. Da gab es also wirklich früher wohl eine strenge Sitzordnung. Dann gab es anfangs immer noch ein Platzkonzert von so einer Blaskapelle. Das ist dann irgendwann eingestampft worden. Aber es war wirklich so, wie du sagst, also da mussten dann die Herren erstmal bei den Eltern vorstellig werden, bevor dann die Tochter zum Tanz aufgefordert werden durfte.
Muss man die Hose runterlassen.
Also ja, ne, Liebe vergeht, Land besteht oder so ähnlich. Also ich denke, da wurden, keine Ahnung, schlachtreife Kuhmilch, Tiere oder Schweine, muss man erstmal zeigen, ob man dann auch die Tochter ernähren kann, ja, wenn es denn dazu kommen sollte.
Gibt es den Heiratsmarkt heute noch?
Nee, wir haben vor einigen Jahren aufgehört. Es war so, der Heiratsball oder Heiratsmarkt war traditionell immer am 27. Dezember. Und da war es so, dass viele von den Jüngeren, die Schwarzenbek durch den Beruf irgendwann verlassen haben, sind dann über Weihnachten doch mal wieder zurückgekommen. Und da war das eigentlich immer ein ganz schönes Datum. Das war für viele so ein ehemaligen Treffen, ja, dass man sich da noch mal trifft. Und früher, also mal bis vor 20 Jahren, waren wir mit Weihnachten auch wirklich alleine. Da ist man nicht Weihnachten noch ins Postillon gegangen oder ins Mückenbach.
Heute fahren viele ja sogar einen Funpark dann an Weihnachten,
ja,
noch.
Ne? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der Funpark
ist da viel größer jetzt inzwischen.
Ich glaube, der Funpark hat vom 4. Advent bis Neujahr jeden Abend geöffnet.
Ja.
Und da ist sehr viel dazugekommen. Und da wurde der Heiratsball, es wurde so leise weinend immer ein bisschen weniger, was die Gästezahlen angeht. Und wir hatten aber auch immer gesagt, wir wollen Live-Musik haben. Und irgendwann war es so, dass der Heiratsball seine Kosten gedeckt hat, aber auch nur das. Also für die Schwarzenbeker war es immer ein sehr angenehmes Datum, der 27. Dezember. Für uns war es so, wir waren wirklich gerade erst so mehr tot als lebendig aus dem Weihnachtsgeschäft raus. Dann kam der Heiratsball. Dann mussten wir den Tag nach Heiratsball, war immer geschlossen, weil wir wirklich den ganzen Tag mit allem Mann geputzt haben nach dieser Veranstaltung. Und dann 3 Tage später steht Silvester vor der Tür, wo wieder der ganze Laden im Grunde
auf. Das ist ein großes Pensum, ne?
Ja, und dann habe ich gesagt, okay, wenn der wirklich nur noch seine Kosten einspielt, dann lasse ich den jetzt erstmal ausfallen, den Heiratsball. Und dann haben wir nochmal, das letzte Mal, glaube ich, haben wir gefeiert, als der 27. auf dem Samstag fiel. Dann im nächsten Jahr wäre es ein Sonntag gewesen, da hätte man also mit noch weniger Gästen rechnen müssen. Und da habe ich dann erstmal gesagt, wir lassen ihn erstmal ausfallen. Und das ist immer noch Stand der Dinge. Ob wir da nochmal ein Revival machen, weiß ich nicht.
Wie viele Leute bräuchtest du denn da, um so eine Veranstaltung voll zu bekommen?
Also bei den Kosten mit Live-Musik und auch dem irren Personalaufwand, den wir fahren, wie du es eben sagtest, mit Cocktailbar und solchen Geschichten, so unter 450 Leuten ist das eher so eine Plus-Minus-Null-Geschichte.
Das ist schon eine Hausnummer.
Ja.
Aber vielleicht kriegen wir immer eine Schröders Hotel Locals Heiratsmarkt Revival Party hin in den nächsten Jahren.
Da bin ich gerne dabei.
Müssen wir nur vorher gucken, dass wir genug Leute zusammenbekommen. Aber ich denke mal, die Schwarzenbeker grundsätzlich, wenn das mit der ganzen Corona-Pandemie vorbei ist, sind willig, wieder feiern zu gehen. Und das dann auch in Schwarzenbek bietet sich natürlich mega an, wenn es sowas gibt. Hotelier ist mehr als ein Fulltime-Job. Du bist quasi jeden Tag im Hotel unter der Woche, an den Wochenenden teilweise bis spät in die Nacht. Wie viel Leidenschaft steckt in dem Beruf?
100%. Also die Arbeitszeiten, das kann man nicht über einen langen Zeitraum machen, wenn man das nicht wirklich mit jeder Faser möchte.
Das muss man lieben, ne? Das ist ja wahrscheinlich ähnlich wie wenn man auf dem Bauernhof lebt und arbeitet. Da ist einfach den ganzen Tag was zu tun.
Genau. Und es ist eben auch so, für uns Ostern war für mich immer der Tag, wo wir viel zu tun haben, ne? Muttertag, Pfingsten. Wir haben 24. Dezember, 25. Dezember haben wir geschlossen. Aber danach, 26. Dezember, ist bei uns auch Arbeitstag. Ich habe mit meiner Frau in diesem Jahr durch Corona zum ersten Mal, dass wir gemeinsam Silvester gefeiert haben.
Hat dann auch seine kleinen Vorteile.
Ich hätte auch gerne gearbeitet, aber dann auch mal Silvester mit der Familie, das war auch schön, da bin
ich
ehrlich.
Das glaube ich, ja. Und würdest du das Hotel wieder übernehmen, wenn du mit der Erfahrung, die du heute hast, zurückblickst?
Ja. Doch, das würde ich, glaube ich, machen. Kein M. Ich würde es wieder übernehmen. Also es ist schon schön. Ich habe auch eben dadurch, dass ich in vielen anderen Betrieben vorher gearbeitet habe, auch gesehen, was ich alles nicht machen möchte. Und wenn man Ideen hat, dass das geblockt wird von Leuten, dass man sich da nicht austoben kann. Und wir haben natürlich unsere Grenzen. Also ich glaube, wenn ich jetzt da eine neonröhrenbeleuchtete Pizzastube draus machen würde, das würde nicht funktionieren. Aber wenn ich Ideen habe und halte die für gut, dann habe ich eben auch die Freiheit, die umzusetzen. Und das kann entweder ganz toll funktionieren oder sensationell in die Hose gehen.
Ja.
Das haben wir alles schon gehabt.
Das ist der große Vorteil dann, wenn man sein eigener Chef ist und so ein Unternehmen leitet. Gibt es bei dir denn schon, beziehungsweise gibt es bei deinen Kindern Tendenzen, ob sie in die Gastronomie wollen? Kann man da schon was absehen? Wäre das was, wo du sagst, oh, wenn die das mal übernehmen, das wäre toll? Oder?
Also die beiden, wenn man sie fragt, wollen sie das beide übernehmen?
Stand heute
mit fast 12. Ich würde noch ein paar Jahre warten, bevor ich da anfange, Pläne für die beiden zu machen. Und man muss auch ehrlich sagen, diese Landgasthöfe haben es im Moment sehr schwer. Und das ist aber jetzt schon so seit 10, 15 Jahren so. Und ich denke, das wird in der Zukunft nicht einfacher werden.
Woran liegt das?
Die Leute, also erstmal diese Einzelkämpfer, wie ich einer bin, ist, glaube ich, aussterbende Rasse, weil man in der Gemeinschaft es leichter hat. Also auch kleine Ketten, die dann so aus 6, 7 Häusern bestehen oder so, haben es deutlich einfacher als die Alleingänger. Und es ist den Leuten auch, also es gab so einen Trend Cocooning, also sich das zu Hause schön zu machen. Mit Kamin und Decke und die Anzahl von Lieferservices machen es einem leicht, zu Hause zu bleiben. Und auch, sag mal, der Trend selber zu kochen ist stärker geworden. Auch, dass die Deutschen haben immer viel Geld für ihre Küche ausgegeben, aber nie Geld für Lebensmittel.
Mhm.
Und die Küche war immer so ein Prestigeobjekt.
Die blieb dann eher kalt.
Genau.
Ja, zum Angucken.
Und da ist es so, dass die Leute, glaube ich, wirklich gerne kochen, viel kochen, Zeit in der Küche verbringen. Und auch, ich denke, auch das letzte Jahr mit Corona, ich sehe es auch bei meiner eigenen Familie. Wir haben Brot gebacken und Nudeln gemacht und wirklich Sachen, da wäre ich früher nie auf die Idee gekommen, die selber mal auszuprobieren.
Ja, man wurde natürlich erfinderisch jetzt im letzten Jahr und hat viel ausprobiert, weil man auch viel Zeit hatte. Und klar, da gebe ich dir total recht. Die Pandemie hat dann natürlich erfinderisch gemacht und gerade die Langeweile bei vielen hat dann dazu geführt, dass man Sachen ausprobiert hat und neue Dinge mal angegangen ist. Ich spreche mit meinen Gästen gerne immer noch über das Thema Sport. Bist du, sind deine beiden Kinder im Sportverein? Seid ihr sportlich? Was macht ihr so in eurer Freizeit?
Also ich würde von mir behaupten, ich war mal sportlich. meine Kinder sind beide beim TSV, machen zurzeit Judo und Leichtathletik. Bei mir war es so, ich habe beim Fußball angefangen im TSV. Das war damals, hießen die Mini-Buben.
Okay.
Herr Küter war mein erster Trainer.
Ja, den kenne ich auch noch.
Und dann habe ich Schwimmen im Verein gemacht. Dann gab es kurze Episoden mit Handball und Tischtennis. Und dann habe ich irgendwann mit Judo angefangen. Und da bin ich auch all die Jahre geblieben. Mache es ganz, ganz selten immer noch mal so ein bisschen. Aber das ist nachher mein Sport gewesen, wo ich auch aktiv war.
Wie sehr fehlt deinen Kindern denn der Sport aktuell? Das regelmäßige Training mit anderen Kindern?
Der Sport fehlt den beiden schon sehr. Und es ist aber auch, glaube ich, einfach die Bewegung. Und es ist mittlerweile so, du kannst sie halt nicht mehr motivieren, nochmal wieder mit dem Fahrrad nach Kollo zu fahren oder auf Inline-Skates durchs Dorf zu fahren. So eine klare Ansage vom Leichtathletiktrainer oder auch wenn die beim Judo, wenn es dann darum geht, den nächsten Gürtel zu machen, das ist eine andere Motivation, als wenn die Eltern immer sagen, komm mal hoch vom Sofa, wir müssen uns ein bisschen bewegen. Ja. Das fehlt den beiden schon sehr. Wir sind sehr froh, dass die wenigstens zum Teil Leichtathletik machen konnten, weil das eben draußen stattfand. Und ja, Kontaktsportarten wie Judo
ist schwierig.
Ist halt im Moment einfach nicht machbar.
Klar. Du hast eben noch kurz das Thema Schwimmen angesprochen. Wie stehst du denn dazu, dass wir in Schwarzenberg ein neues Schwimmbad bauen sollten?
Ich hätte mich tierisch über eine Schwimmmöglichkeit in Schwarzenberg gefreut. Ich weiß aber auch, dass es ich glaube, die Schwimmbäder, die sich selber tragen in ganz Deutschland, die kann man echt an einer Hand abzählen.
Ja.
Und so Gemeinden wie Geesthacht, die wirklich einfach durch Krümmel nicht mehr wussten, wohin mit dem Geld, die können sich dann so ein Freibad leisten. Ich hätte mir für Schwarzenberg das wirklich gewünscht, habe da aber nicht sehr dran geglaubt, muss ich leider sagen.
Gibt ja auch gerade finanziell große Argumente dagegen. Das ist halt eine Riesenbelastung für so eine Stadt wie Schwarzenberg. Wobei auch ich ein Fan davon gewesen wäre, wenn es ein Schwimmbad geben würde. Wir beide sind ja damit aufgewachsen hier in Schwarzenberg. Das war noch eine geile Zeit, als wir auch in der Schule Schwimmen tatsächlich hatten und einfach in die Schwimmhalle gehen konnten, wann wir wollten.
Ja, also ich glaube, der Bau der Schwimmhalle, das könnte die Gemeinde wuppen. Der Unterhalt ist, glaube ich, das, was einfach über all die Jahre nicht zu finanzieren ist. Aber das war toll in Schwarzenberg. Meinen Kindern erzähle ich auch, das war ja nicht nur ein Schwimmbad, wir hatten auch mal einen Minigolfplatz.
Ja, tatsächlich, genau, neben der Schwimmhalle, ja.
Neben der Schwimmhalle mit einem kleinen Kiosk davor, da konntest du dir für 50 Pfennig so eine Tüte voll machen.
Das fehlt so ein bisschen in Schwarzenberg, diese Freizeitmöglichkeiten auch.
Und ich weiß noch immer, in der Schwimmhalle, da gab es so eine kleine Treppe, die ins Wasser ging, das war so Alu oder irgendwie so ein Material. Und wenn der Bademeister nicht guckt, dann ist man da unter durchgetaucht.
Ja, das weiß ich auch noch.
Und wenn man dabei erwischt wurde, gab es jedes Mal einen riesen Ärger.
Genauso wie wir vom Beckenrand gesprungen sind. Die alten Geschichten aus Schwarzenberg. Abschließend würde ich dich gerne noch fragen, worauf du dich denn am meisten freust, wenn diese ganze Corona-Pandemie vorbei ist und die Einschränkungen alle aufgehoben sind?
Tatsächlich beruflich auf meine Gäste. Das war mir vorher auch nicht klar, wie sehr uns allen, also ich hatte gerade letzte Woche uns mit den Mitarbeitern getroffen, um zu besprechen, in welchen Schritten wir eine mögliche Öffnung angehen, so eine kleine To-Do-Liste gemacht. Und wie sehr uns allen unsere Gäste fehlen, das hat mich selbst wirklich gewundert. Weil dieser blöde Spruch, du weißt erst, was dir fehlt, wenn es nicht mehr da ist.
Ja.
Und wir haben auch zum Teil, oder ich habe von den Gästen Anrufe bekommen, zum Teil unter Tränen, eine ältere Dame, die wirklich aufgelöst war und sagte, ihr fehlt uns oder ihr fehlt mir. Und da wird einem auch erst bewusst, welche soziale Rolle so eine kleine Gaststube haben kann. Wenn das dann eben für alleinstehende Gäste die einzige Möglichkeit ist, mal rauszugehen, vielleicht mal ein Wort zu wechseln. Und man selber hat gedacht, so Mensch, ne, die sitzt schon seit 2 Stunden an ihren Spiegeleier-Bratkartoffeln, kann die vielleicht mal den Tisch freimachen.
Ja.
Wir haben noch mehr. Und mittlerweile habe ich jetzt wirklich festgestellt, das hat für die Gäste wirklich eine ganz andere Bedeutung, als man das manchmal so auf den ersten Blick sieht. Und deswegen also beruflich, ich freue mich wirklich darauf, wieder unsere Gäste zu sehen. Und privat Urlaub.
Bei mir auch. Tatsächlich, also, verreisen.
Ja. Ja, es ist nicht so, also ich genieße die Zeit mit der Familie wirklich sehr, aber so langsam wäre mal irgendwie eine etwas, also ich habe immer gesagt, ich brauche keinen Urlaub, ich brauche einen Tapetenwechsel.
Ja, mal und rauskommen.
Ja, mal was anderes sehen.
So geht's
da
auch.
Ist so langsam das Maß voll.
Das wäre mal wieder soweit, ja, das wäre schön. Wir müssen wahrscheinlich noch ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate durchhalten und dann können wir zumindest innerdeutsch wahrscheinlich wieder verreisen, wie das mit Auslandsreisen aussieht, ohne Quarantänepflicht. Sehe ich halt auch noch sehr skeptisch jetzt in den nächsten paar Monaten, aber Wir werden es alle erleben. Wir müssen da weiterhin durch. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du zu Gast warst hier bei uns im Locals Podcast, dass du ein bisschen was über die Geschichte von Schröders Hotel erzählt hast. Zu dir persönlich vielen Dank. Wir drücken Schröders Hotel die Daumen, dass es bald wieder bergauf geht und dass ihr eure Gäste wieder bewirtschaften dürft. Danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank zurück. Danke, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für die Einladung und dann schauen wir mal, wann wir uns in der Kutscherstube wiedersehen.